Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Jesus, der Auferstandene, lässt sich anfassen. Mehr noch, er lässt sich ein Stück Fisch geben, fängt an, es zu essen und es fällt nicht von oben nach unten wie durch ihn durch wie bei einem Geist. Die Jünger erzählen uns davon, dass der Auferstandene wirklich da ist. Dass sie ihn wirklich gesehen haben, den, dem die Römer am Kreuz noch die Lanze ins Herz gestochen haben, damit er wirklich tot ist. Er ist wieder da. Jedes Jahr, liebe Schwestern und Brüder, feiern wir Ostern. Und mich beschäftigt immer neu die Frage, wie kann das Ereignis der Auferstehung auch in uns Wirklichkeit werden, so dass es nicht nur ein Gedanke ist, sondern dass es unser Herz mit Freude erfüllt. Etwas, wovon wir leben. Die Wallfahrt ist ein Beispiel dafür, wie man sich das vorstellen kann, wie das wachsen kann. Ich werde nachher noch darauf eingehen, möchte euch aber eine Geschichte erzählen, die mir an diesen nachösterlichen Tagen widerfahren ist. Ich war nach dem Ostersonntag in einem Kloster für eine Einkehrzeit. Und da waren ziemlich fromme, lebendige Schwestern. Und die haben auch ganz lebendig Liturgie gefeiert. Auch so ein bisschen mit ostkirchlichen Musik und Gebeten. Ganz lebendig. Und ich, weil ich dort als Priester und als Bischof da war, haben die immer gesagt, ich soll der Liturgie vorstehen. Und ich habe dann gesagt, ich verstehe aber nichts von der Liturgie, von der ostkirchlichen. Das macht nichts, wir sagen dir schon, wann du was sagen musst. Neben mir stand ein Priester, der das schon öfter gemacht hat. Irgendwann kam der Punkt, wo stand, Zelebrant sagt jetzt, Christus ist auferstanden. Und dann sagen die Schwestern, er ist wahrhaft auferstanden. Und dann kam also der Punkt, wo ich sagen sollte, Christus ist auferstanden. Dann habe ich halt gesagt, Christus ist auferstanden. Dann haben die Schwestern gesagt, er ist wahrhaft auferstanden. Da bin ich echt ein bisschen erschrocken. Und mein Mitbruder neben mir, der das schon öfter gemacht hat, hat gesagt, die wollen das ein bisschen lebendiger. Und da habe ich beim nächsten Mal gesagt, Christus ist auferstanden. Ja, und dann haben, ja, also jedenfalls, was ich sagen wollte, wir sind vielleicht manchmal ein bisschen nüchtern mit dem, was wir da feiern. Und bei den Schwestern hat man gemerkt, es ist denen wirklich ins Herz gegangen. Und meine Frage ist, wie geht es heute, dass das uns ins Herz geht? Und wisst ihr, ja vielleicht, dass ich manchmal intensiv darüber spreche, dass Jesus unser Freund sein soll und dass wir die Freundschaft pflegen sollen und dass wir irgendwie unser Gebetsleben vertiefen sollen und unseren Dienst am anderen. Und ich höre dann manchmal von Leuten, die sagen, Herr Bischof, jetzt bin ich doch eh schon so engagiert. Klang das nicht? Was soll ich denn noch alles machen? Jetzt soll ich auch noch irgendwie mehr beten oder irgendwie mehr lieben und so. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist das nicht, was ich meine. Was meine ich denn? Wie geht es, dass diese Freude ins Herz kommt? Und da ist mir ein Beispiel gekommen, das nicht super passt, aber etwas zeigen kann von dem, was ich meine. Unsere Smartphones sind jetzt ungefähr 10 Jahre alt. Ja? 10 Jahre alt. Es sitzen viele junge Leute herin, die gewissermaßen keine Zeit in ihrem Leben hatten, in denen es kein Smartphone gab. Es sitzen viele Ältere drin, die inzwischen alle ein Smartphone haben, viele, und die den Eindruck haben, das Ding hat ihr Leben dramatisch verändert. Also bei mir ist es so. Bei wem noch? Von den Älteren? Ja, komm, keiner traut sich. Ja, genau, ja, genau. Also, warum hat es das uns verändert? Weil es unfassbar faszinierend ist, was man damit alles machen kann. Ja, ich kann irgendwie im Zoo von Ouagadougou einen Leguan bestellen, wenn ich einen haben will. Ich kann sofort nachschauen, wie hoch der Kilimandscharo ist. Ich habe alle meine Adressen, alle meine E-Mails, alle meine Telefonnummern, alle Dinger da drin. Ich kann ein Zugticket buchen, ein Flugticket buchen, ich brauche nicht mehr ins Reihe. Alles kann ich damit machen. Unfassbar faszinierend. Ja? Und wir haben das Ding, weil das so faszinierend ist, irgendwie selbstverständlich in unser Leben reingelassen. Und jetzt hat es unser Leben verändert. Ich sage euch gleich ein bisschen kritisch, weil es so faszinierend ist. Es hat es nicht nur im Guten verändert. Ja? Wer von euch fühlt sich manchmal handysüchtig? Ja, komm, ehrlich? Ehrlich? Ja, okay, ja, so nach und nach, gell? Da hinten ganz fest, jawohl. Okay. Also, diese Faszination, das Tolle, was man damit machen kann, hat uns auch irgendwie in eine Abhängigkeit geführt, die nicht nur schön ist. Das spüren wir auch, wenn wir ehrlich mit uns sind. Aber was will ich damit sagen? Wir haben völlig selbstverständlich zugelassen und ohne zu fragen, dass das Ding unser Leben verändert. Und da hat keiner gesagt, Herr Bischof, bis ich die ganzen Tasten da begreife, gell, das ist so viel Arbeit, gell, es soll ich das auch noch alles benutzen. Das sagen in der Regel Menschen, die über 70 oder 85 sind oder sowas. Ja? Entschuldigung, ich meine sie jetzt nicht persönlich. Gell. Aber keiner sagt, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, gell, jetzt muss ich das auch noch alles lernen. Sondern die Faszination für das Ding führt automatisch dazu, dass wir uns damit beschäftigen und das Ding in unser Leben so reinlassen, dass es ganz viel Raum einnimmt und Platz einnimmt und Zeit einnimmt und mancher von uns auch sagt, naja, so ganz suchtfrei bin ich davon nicht. Ja. Also was ist der Grund, warum das darf? Weil es so faszinierend ist, weil wir es irgendwie lieben. Wissen Sie, wenn man eine Umfrage macht bei Jugendlichen, was das Schlimmste wäre, wenn sie irgendeine Sache verlieren würden? Das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist das Ding verlieren. Und ehrlich gesagt, bei mir wäre es auch ganz schlimm, wenn ich es verlieren darf. Also irgendwie, wie selbstverständlich ist das Ding in unser Leben getreten und wir lassen es rein. Beim Herrn Jesus empfindet man es irgendwie als, ja, Herr Bischof, was muss ich denn jetzt noch alles machen? Gell? Jetzt soll ich auch noch beten und sowas. Wisst ihr, wenn uns mal im Herzen aufgeht, wie unfassbar faszinierend Jesus ist, wie groß, wie demütig, wie liebend, wie leidensfähig, wie majestätisch, wie hingegeben, wenn uns das alles mal im Herzen aufgeht, dann würden wir uns wie selbstverständlich damit beschäftigen. Warum? Na, weil wir ihn faszinierend finden. Und dann sage ich euch was. Was dann passiert, wenn wir ihm Zeit und Raum geben, weil wir ihn faszinierend finden, dann kommt er so in unser inneres Leben hinein, dass er anfängt, es zu tragen und anfängt, es zu verändern. Und das Großartige ist, er macht nicht süchtig und nicht abhängig. Er macht frei. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, die Jesus wirklich im Herzen hatten, die Zeit mit ihm verbringen und versuchen wollen zu verstehen, wer es ist. Die sind in der Regel im Herzen froh und dankbar und haben oft keine wirkliche Angst mehr vor dem Tod. Oft, nicht immer. Aber in jedem Fall weiß ich, dass Menschen, die das irgendwie so verinnerlicht haben, durch Krisen immer besser durchgehen. Als jemand, der in einer Krise denkt, jetzt ist mir mein Handy geklaut worden, gell, jetzt geht das Leben zu Ende. Oder jetzt ist jemand aus meiner Nachbarschaft gestorben oder aus meiner Verwandtschaft oder mein Partner oder mein Kind oder ich bin arbeitslos oder ich habe einen schweren Unfall gehabt. Häufig Menschen, die sich schwer tun mit dem Glauben, geraten in Verzweiflung. Selten Menschen, die wirklich Freude an Jesus gelernt haben, geraten in Verzweiflung. Warum? Weil er der Lebendige ist, der da ist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Und warum ist jetzt die Wallfahrt so hilfreich dafür, dass das in uns hineingeht? Ja, die Wallfahrt, meine Lieben, ist ein Bild für unser Leben. Wir gehen als Gemeinschaft der Kirche. Das Leben, das Gehen hat eine Richtung. Wir haben ein Ziel. Wir gehen daher nach Altötting. Wir glauben, da ist irgendwie, ja, da ist mehr, da ist tiefer. Da kann ich was spüren von dem, was mich berührt, erfüllt, mit Hoffnung beschenkt. Da ist gut sein, auf das gehe ich zu. Und das Geheimnis ist ja, im Gehen ist es schon da. Im Gehen ist es schon da, weil es mich zieht. Ihr habt unterwegs immer wieder Stationen gemacht. Ihr habt mit dem Bruder Konrad auf Jesus geschaut und auf seine Mutter und habt irgendwie spüren dürfen, das, wohin es mich zieht, ist auch unterwegs schon mit dabei. Und meine Lieben, das ist unser Leben als Christinnen und Christen. Unterwegs sein mit Jesus, von ihm uns irgendwie die Richtung zeigen zu lassen, ihn in unser Herz ziehen, hineinlassen und dann spüren dürfen, auch wenn es aufs Ziel zugeht, ich gehe ins Leben. Was das für ein Fest war, wo ihr alle hier eingezogen seid und gespürt habt, hier ist Leben. Ich habe echt auch ein paar Tränen gesehen, ganz schön, da habe ich gefragt, ja, was ist das jetzt, Schmerz oder Leid oder Freude? Ja, alles miteinander, okay? Alles miteinander, weil man so endlich hier ist Leben. Wir singen Halleluja und natürlich taxen tun weh, was alles noch weh tut, weiß ich nicht. Aber ist es schön, dass wir da sind. Der Herr ist auferstanden, meine Lieben. Er lebt. Insofern, ja, unser ganzes Leben ist eine Wallfahrt. Und es ist so schön, dass es so viele Leute gibt, die sich neihängen und diese Wallfahrt für ein paar tausend Leute jedes Jahr organisieren. Es ist unser größtes geistliches Ereignis im Bistum. Wir erleben Gemeinschaft, wir erleben die Gegenwart des Herrn und wir erleben am Schluss Auferstehung nach der Mühsal. Wie schön ist das denn? Deswegen danke von Herzen, dass ihr Teilnehmerinnen und Teilnehmer seid an etwas, was uns Gemeinschaft und Kirche erfahren lasst. Danke all denen, die mitgewirkt haben, das hier zu organisieren. Da vorne sitzen einige Repräsentantinnen und Repräsentanten. Viele andere, einige hundert waren noch dabei, einschließlich Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst, Ordnungs. So viele haben das möglich gemacht, damit wir hier heute Abend Auferstehung feiern können. Christus ist wahrhaft auferstanden. Amen.